im ersten Brief des Johannes zu, und zwar Kapitel 2. 1. Johannes, Kapitel 2. Wir haben uns befasst mit Gedanken aus dem letzten Kapitel, wo der Apostel zeigt, dass die Gemeinschaft, die Gott durch seine Apostel gestiftet hat, eine Glaubensgemeinschaft ist, die nach dem Vertrauen fragt, die nach unserer Liebe fragt. Wir haben uns gestern Abend beschäftigt mit dem ersten Kapitel und Gedanken aus dem zweiten, wo der Apostel die Antwort gibt, was ist das für eine Gemeinschaft, die Gott stiftet? Das ist eine Gemeinschaft im Licht. Wie sie fundiert ist, auf welcher Grundlage sie sich befindet, wie sie aussieht, wie sie fortbestehen kann. Heute Morgen und heute Nachmittag wollen wir uns mit dem mittleren Teil des ersten Johannesbriefes befassen. Das ist der längere Teil und er beginnt mit Kapitel 2, Vers 12. In diesem Teil, der bis zum Ende von Kapitel 4 geht, bespricht der Apostel die Gemeinschaft als eine Gemeinschaft einer echten Gottesfamilie. Es geht hier immer wieder um den Gedanken, dass wir Kinder in einer großen Gottesfamilie sind und dass es sich dabei um eine Abgrenzung handelt. Das heißt, wir sind nicht Kinder der Welt oder des Teufels, der in der Welt herrscht, sondern wir sind in Wirklichkeit Gottes Kinder geworden durch Jesus Christus. In diesem Abschnitt, dem längeren dieses Briefes, haben wir einen ganz kurzen Unterteil in den Versen 12 bis 14 in Kapitel 2. Da ist die Rede von verschiedenen Altersstufen. In der Familie Gottes gibt es ebenfalls wie in einer Familie in dieser Welt, in der irdischen Familie, kleine Kinder und größere Kinder. Das ist so in der geistlichen Familie. Und davon spricht der Johannes. Und deshalb schreibt er ihnen, weil es diese verschiedenen Altersstufen gibt. Und dann ab Vers 15 bis Vers 28 haben wir einen sehr ernsten Teil. In der Gottesfamilie gilt es zu achten auf Grenzen. Da sind Gefahren. Und da ist die Rede von der Bewahrung der Gemeinschaft dieser Familie Gottes. Mit Vers 29, dem letzten Vers dieses Kapitels, beginnt ein weiterer Teil, wo der Apostel gerade das betont, dass es sich um eine echte Gottesfamilie handelt. Wir wenden uns nun den Versen 12 bis 14 zu und wollen einmal sehen, was der Herr für uns da hat. Kapitel 2 in dem ersten Johannesbrief, Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, Kinder, weil die Sünden euch seines Namens wegen vergeben sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kinder, und dieses Mal gebraucht er ein anderes Wort. Es bedeutet ebenfalls, Kinder, das erste Wort, das er in Vers 12 gebrauchte, bedeutet einfach geborene Wesen. Wir Menschen sind alle einmal geboren worden. Keiner von uns kam aus der Hand Gottes wie Adam und Eva. Seitdem sind die Menschen geboren. Und wenn sie klein sind, heißen sie Kinder. Und auch wenn wir groß sind, sind wir immer noch solche, die einmal geboren wurden. In diesem allgemeinen Sinne schreibt Johannes an die Christen dort in jener Gegend, in der er noch nicht Menschen, mit denen er noch nicht Gemeinschaft gehabt hatte. Wie alt sie waren, das ist jetzt dahingestellt. Aber sie waren Kinder Gottes. Und das betont er in Vers 12. Aber in Vers 13 Ende, dort schreibt er an Kinder, die in der Phase der Erziehung sind. Das ist eine Phase zwischen Geburt und Erwachsensein. Wenn wir ganz klein sind, sind wir nicht Gegenstand der Erziehung, sondern der Nährung. Da braucht es nicht Strafe, da braucht es nicht Zucht. Da ist lauter Fürsorge am Platz. Und erst wenn das Kind etwas heranwächst, ist die Erziehung durch Zucht notwendig. Da meldet sich ein Wesen, das wir von Adam und Eva herbekommen haben. Und das muss in die Zucht, in die Grenzen genommen werden. Und davon spricht der Apostel am Ende von Vers 13. Ich schreibe euch, Kinder, die in der Erziehung stehen. Ihr seid Kinder Gottes geworden und gerade deshalb seid ihr Gegenstand der Erziehung unseres Vaters. Euch schreibe ich, Kinder, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, junge Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist Gemeinde Jesu. Herrlich. Gemeinde Jesu besteht aus Kindern Gottes. Und alle Kinder Gottes sind Gemeinde Jesu. In der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testamentes wird in jener Zeit kein Unterschied gemacht zwischen Christen und Gemeinde Jesu, auch nicht Gemeinde Jesu am Ort. In jener Zeit kennt man diese Trennung nicht. Heute lehrt man vielfach, dass Gemeinde am Ort nicht dasselbe ist wie Gemeinde im Allgemeinen. Wo diese Lehre herkommt, weiß ich nicht. Aber aus dem Neuen Testament stammt sie nicht. Irgendwann einmal, sagt Dr. Ewert, ist diese Lehre entstanden. Aber das Neue Testament, sagt er, kennt diesen Unterschied nicht. Und wenn man die Apostelgeschichte 2 liest, wo die Gemeinde Jesu entsteht, das heißt mit der Taufe des Heiligen Geistes, die Gemeinde Jesu als Christen oder als Menschen, die nach Jesus nachfolgten, die hatte schon bestanden, die war immer da. Im Volk Israel war sie da, die Gemeinde Gottes. Dort heißen sie die Chassidim, das heißt die Frommen. Das Volk Gottes bestand aus zwei Kreisen. Der größere Kreis war der biologische Kreis. Das heißt, das Volk Gottes, das durch natürliche Geburt da war. Da wurden die männlichen Kinder beschnitten und sie gehörten nun, ob Kinder, ob Mädchen oder Jungen, sie gehörten zum Volk Israel. Und Gott sprach zu diesem ganzen Volk. Aber nicht alle waren ihrem Gott treu. Und so entstand mit der Zeit ein innerer Kreis von echtem Volk Israel. Und diese waren die echten Nahen, wie man im Alt zu sagen sprechen pflegte. Und der äußere Kreis oder der Kreis, der zwar aus Israeliten bestand, aber die Gott nicht die Treue hielten, sie waren immer noch dabei, aber sie lebten nicht nach dem Gesetz, nach dem Wort, das wir eingangs hörten aus Prediger. Sie achteten nicht auf dieses Wort. Die wurden dann zu den Fernen und den Goyim gleich. Die Israeliten waren das Goi oder das Volk Israel, das Volk. Goyim waren die anderen, die Heiden, die Nicht-Israeliten. Die waren die Fernen, die hinzugerufen werden sollten mit der Zeit durch treue Israeliten, die ein Zeugnis in dieser Welt sein sollten. So entstand schon damals eine innere Gemeinde nebst einer äußeren Gemeinde in Israel. Und dieser innere Kreis, der war ziemlich stark zusammengeschrumpft bis zur Zeit, als Jesus auf die Welt kam und hier sein Zeugnis ablegte für Wort Gottes und einen Vater. Die, die ihn aufnahmen, denen gab er nun das Recht, wenn der Heilige Geist kommen sollte, wiedergeboren zu werden durch den Geist. Die wurden dann die Gemeinde Jesu, und davon erzählt uns Lukas in der Apostelgeschichte 2. Wie viele es waren, wissen wir nicht. Paulus schreibt einmal von etwa 500, die Jesus auf einem Mal gesehen haben. Wie viele am Pfingsttage dabei waren, wissen wir nicht. Man spricht manchmal von 120. Das ist aber die Zahl, die an irgendeinem Tag vor Pfingsten zugegen war, als ein 12. Jünger hinzugezogen wurde. Denn Judas musste ersetzt werden nach der Heiligen Schrift. Und Petrus hat dort nach der Heiligen Schrift gehandelt. An dem Tag waren etwa 120 dabei, aber sie gingen ein und aus. Und wir wissen nicht, wie viele dann am 50. Tag nach dem Passa, nachdem Jesus gestorben war, dabei waren. Aber es war eine kleine Schar. Und wie viele noch außerhalb Jerusalems solche waren, die Jesus anhingen, wissen wir auch nicht. Aber es dürfte eine verhältnismäßig kleinere Schar sein. Und diese wurden Gottes Kinder am Pfingsttage durch den Heiligen Geist. Sie waren Anhänger Jesu, aber in Apostelgeschichte 2 entsteht dann der Leib Jesu Christi, wie wir ihn im Neuen Testament kennen. Und nun heißt es, Petrus verkündet an diesem selben Tag das Evangelium. Und es werden 3000 hinzugetan zu dieser kleinen Schar, die bereits jetzt Gemeinde Jesu war. Und immer wieder bekehren sich neue. Und Lukas schreibt ganz am Ende von Kapitel 2. Gott war dabei, wann immer jemand zum Glauben kam, wann jemand zur Umkehr an Jesus und zum Glauben an Jesus Christus kam, Gott war dabei, ihn zur Gemeinde in Jerusalem hinzuzutun. Und deshalb heißt auch die Gemeinde Jesu in Apostelgeschichte 6 die Schar der Jünger, die Schar der Christen. Alle Christen waren sofort dabei. Und das ist das Wunderbare. Und das sollten wir betonen, auch wir heute. Wenn jemand Kind Gottes ist, dann gehört er sofort zur Gemeinschaft der Gläubigen. Er mag eben zur Wiedergeburt gekommen sein, ein kleines Kind, aber er braucht die Fürsorge. Ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Und diese Gemeinschaft, die entstanden ist, die muss gepflegt werden. Johannes schreibt diesen Brief an alle Christen, an die jüngsten Christen. Auch an die, die Väter geworden sind, auch die haben den Vater kennengelernt. Was ist denn der Unterschied, wenn Kinder den Vater kennenlernen, Kinder Gottes, die ganz neu zum Glauben gekommen sind, und Väter und Mütter im Glauben, die den Vater kennengelernt haben? Was ist der Unterschied? Haben die Väter und Mütter, von denen Johannes schreibt, sie haben den Vater kennengelernt, vorher den Vater nicht gekannt? Nicht so. Das Kennenlernen ist ein wachsendes Kennenlernen. Man spricht von Menschen, die in die Ehe gegangen sind, wenn man sie trifft. Wo habt ihr euch kennengelernt, fragt man. Das heißt, wie entstand eure Beziehung? Aber wenn man sich verheiratet, merkt man, man kennt den anderen noch nicht so wirklich. Und ein Leben lang braucht es, um den anderen wirklich kennenzulernen. Und ich habe schon einmal gesagt, das war auf unserer Feier, als wir den 50. Jahrestag unserer Hochzeit feierten. Wenn man in die Ehe geht, weiß man nicht, wen man heiratet. Nicht wirklich. Und deshalb braucht es Gottes Führung. Denn niemand kann in das Herz des anderen schauen. Dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben, haben wir einander einigermaßen kennengelernt und auch Vertrauen gelernt. Aber dieses Kennenlernen muss wachsen, wenn die Ehe zunehmen soll. Und so ist es auch mit in unserem Leben mit Jesus. Wir haben ihn kennengelernt als unseren Erretter, als unseren Herrn. Und wir freuen uns darüber. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Friede, so heißt es in dem Raum nebenan. Ein wunderbarer Vers, Epheser 2, Vers 14. Und wenn du das erkannt hast, freue dich daran. Hast du ihn aber auch schon als deinen Freund kennengelernt, als deinen Lehrer, als deinen Zuchtmeister, als deine Hoffnung, als deine Herrlichkeit, als dein Alles, als deine Fülle. Das braucht seine Zeit. Das braucht die Zeit des Heranreifens, bis man Vater und Mutter in Christus wird. Und dann kann man als jemanden angesprochen werden, der den Herrn kennengelernt hat im Leben, in der Erfahrung. In der Erfahrung mit dem Herrn im Leben, auf dem Lebensweg und in der Erfahrung mit dem Herrn im Wort Gottes. Und die jungen Männer sind da, die Zwischenstufe. Ganz kleine Kinder, die geboren sind, Kinder in der Erziehung, Väter und Mütter und dann die jungen Leute. Dort zeigt sich die Blüte des Lebens. An der Grenze zwischen Kindheit und Erwachsensein meldet sich die Kraft des Denkens und des Handelns. Und da weiß der Apostel auch dieses anzuwenden auf das geistliche Leben. Und er sagt, Christen sollten dahin kommen, dass sie ihre Stärke in Christus zeigen. Eigene haben wir ja nicht. Aber man sollte mit Jesus gelebt haben und seine Kraft erlebt haben. Das gehört zum Wachstum in Jesus, dass wir lernen, die Sünde zu überwinden, die Anziehungskraft dieser Welt, wo sie schön ist und wo sie böse ist, beides muss überwunden werden. Und die Sünde in uns, die Neigung zur Sünde in uns, den Satan gilt es zu überwinden. Sie haben das Böse in jeder Form gelernt zu überwinden. Sie sind immer noch dabei zu lernen, bis sie Väter und Mütter im Glauben werden. Aber sie haben schon eine ganze Menge erlebt mit dem Herrn. Und das ist etwas Wunderbares. Einen jungen Menschen, einen jungen Christen zu treffen, der schon die Erfahrung gemacht hat, Jesus genügt. Er ist meine Freude. Oh, wie freue ich mich, wenn ich junge Menschen treffe, denen Jesus alles bedeutet, mehr als alles andere. Es gibt nichts Schöneres, denke ich, im Leben. Und wenn solche Menschen dann heranwachsen zu Vätern und Müttern im Glauben, dann zeigt sich diese Gnade auch dann. Sie werden nicht müde noch matt, und wenn sie müde und matt werden, erfrischen sie sich am Wort Gottes, am Quell des Lebens. Kennst du das, älterer Christ? Ich habe mich so gefreut über diese Schwester, die hierauf herkam und diese Geschichte erzählte. Eine wunderbare Geschichte. Und diese Schwester ist uns zum Segen gewesen. Und ich habe für sie gebetet, dass der Herr sie weiterhin zum Segen macht. Bleiben wir frisch, auch im Alter. Ich denke, es ist Psalm 92, der davon spricht. Auch im Alter dürfen sie grünen und saftig sein und Frucht bringen. Zum irdischen Alter gehört das nicht, dass man Frucht bringt. Das Kinder bekommen und das Wachsen in der Familie hört irgendwann einmal auf. Und deshalb war das ein so großes Wunder, als Sarai und Abraham dann letztschließlich doch noch den Isaak bekamen und neue Freude kannten. Aber im Geistlichen darf das Kinderkriegen nie aufhören, darf das Fruchtbringen nie aufhören. Bleiben wir frisch im Herrn Jesus. Bleiben wir frisch am Wort Gottes. Das gehört zur Gemeinde Jesu. Das wollen uns diese Verse 12 bis 14 sagen. Und dann kommen die Verse 15 bis 28. Dort ist die Rede immer noch im Rahmen dieser Gemeinschaft der Gottesfamilie von Grenzen. von Gefahren an diesen Grenzen und von Bewahrung dieser Gemeinschaft der Gottesfamilie. Da ist die Rede von Abfall. Es gibt einige, die übertreten die Grenze und melden sich in der Welt neu an und wollen lieber dort zu Hause sein, als in dem Kreise derer, die Jesus gehören. Das ist traurig. Und deshalb beginnt der Apostel Johannes mit diesem Aufruf: Liebt nicht die Welt. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, den Schöpfer der Welt, dann schenkt er uns eine Liebe zu allem, das er liebt. Und er liebt diese Welt. Ich bewunderte diese Frau, die eben diese Geschichte erzählt. Sie verstand zu erzählen. Sie hat uns die Vögel gezeigt. Sie hat uns die Natur gezeigt. Und wir hörten geradezu die Vögel. Wir dürfen eine Lust daran haben, eine Freude daran haben. Wir dürfen die Schöpfung lieb haben, vom Vater her. Aber wenn diese Liebe sich selbstständig macht und sie füllt eine Leere in uns, die Gott füllen sollte, und die Liebe zum Vater schwindet zugunsten einer Liebe zum Diesseitigen, nicht nur zur Sünde, sondern zum Guten in dieser Welt, dann ist Gefahr gemeldet. Und dann sollten wir uns warnen lassen. Ich war so dankbar am ersten Abend, als Bruder Hans Enz uns hier an dieser Stelle einen Wink gab. Einen so praktischen. Bei jedem von uns ist die Gefahr, dass das Irdische den Platz des Himmlischen einnimmt. Im Kleineren oder im Größeren. Achten wir darauf, wo hier der Raum ersetzt werden soll. Denn wir sind nicht für die Leere geschaffen. Es darf kein Vakuum entstehen und kein Vakuum kann bestehen im geistlichen Raum, genauso wenig wie im irdischen Raum. Entsteht dort ein Vakuum, dann entsteht ein Kollaps, die Wände treffen sich. Es kann kein Leerraum entstehen, ein echter. Wir sprechen zwar von einem Vakuum, aber ein echtes Vakuum kann nicht entstehen. Da spricht man von schwarzen Löchern im großen himmlischen Raum, wo alles zusammenzieht. Es muss eine Fülle da sein, auch im Geistlichen. Und wenn wir nicht emsig dabei sind, unseren inneren Menschen stets zu nähren und zu füllen mit Himmlischem, mit dem, was dem Herrn Jesus gehört, wird unausweichlich Irdisches hineinsickern und diesen Platz einnehmen. Habt nicht lieb die Welt, sagt Johannes, und er weiß, wovon er spricht. Denn wie wir eben hörten, von Bruder Peter Enz, glaube ich, heißt er, aus dem ersten Johannes, aus dem Evangelium Johannes. Aber er zitierte den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, nein, wo, weiß nicht, wo es war. Auf jeden Fall, die Gefahr ist da, dass wir hier von diesem vereinnahmt werden. Johannes kannte dieses Leben. Er war, wie Jesus wusste, ein Donnerssohn, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Jakobus. Das waren Draufgänger, die gern ihre Muskeln zeigen wollten. Das gehört zum Irdischen. Sie waren Menschen des Irdischen. Da sind Menschen, die wollen uns nicht aufnehmen für die Nacht. Nun, 13 Männer aufzunehmen, ist ja auch keine Kleinigkeit. Davon wusste Martha etwas zu erzählen, nicht wahr? Aber immerhin, man hat's gemacht. Und eine öffentliche Herberge ist ja auch dazu da, damit sie Menschen aufnimmt. Aber die Samariter waren nicht geneigt. Die waren nicht so gesonnen, diese 13 Männer aus Juda oder aus Galiläa aufzunehmen. Und dann mussten sie weitergehen. Wo sie die Nacht über verbracht haben, wissen wir nicht. Für Jesus war das nichts Neues. Der kannte die Weite in der Nacht, die Kühle der Nacht im Öffentlichen. Aber die anderen Männer, die wären lieber irgendwo zu Bett gegangen. Und Johannes meldet seine irdische, natürliche Laune. Herr Jesus, und dann kann man sich auch noch sogar auf die Schrift berufen, das kann sogar der Feind tun. Elia hat ja doch einmal Feuer vom Himmel herabgerufen. Das könntest du doch jetzt machen, als Strafe. Und dann kannst du diesen Samaritern einmal zeigen, wo es lang geht. Nein, sagt Jesus, nicht so. Unsere Welt ist eine andere Welt. Wir sind nicht in dieser Welt zu Hause. In dieser Welt herrscht ein Geist, der zerstört. Elia hat nicht Feuer vom Himmel herabgerufen in diesem Zeichen. Er hat Feuer vom Himmel herabgerufen als Zeichen, dass es einen Herrn im Himmel gibt, einen Gott im Himmel, der hier auf Erden herrscht. Und Jesus hätte Johannes und Jakobus sagen können, auch ihr müsst diese Lektion lernen, aber auf eine andere Art und Weise, dieses Mal. Gott kann im Sturm kommen. Gott kann im Sturm zugegen sein. Gott ist nicht nur in der leisen Luftbewegung. Auch das muss Elia lernen. Er ist im Sturm, aber er ist auch dort, wo es ganz leise und stille wird. Und Jakobus und Johannes hatten das lernen müssen. Wir müssen einmal lernen, dass wir Kinder einer anderen Welt sind. Das gehört zum Heranreifen. Also liebt nicht die Welt und ihr Wesen, sondern lernt die himmlische Welt kennen. Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Und was ist in der Welt? In der Welt ist Gutes. In uns ist das Böse. Und deshalb wird die Welt für uns böse. Sie wird für uns eine Welt im Zeichen der Sünde, der Abweichung von Gott. Sie wird Gott vorgezogen. Die Liebe zur Welt, wir haben hier drei Arten von Lust oder Begehren. Und diese drei Arten von Anziehungskraft sind ursprünglich, sie kommen von der Schöpfung her. Sie waren ursprünglich gut, unbefleckt. Das erfahren wir in der Versuchungsgeschichte von Adam und Eva. Dort wird uns erzählt, auf welchem Wege Adam und Eva versucht wurden. Und das sind dieselben Wege, dieselben Straßen, die hier genannt werden. Und wenn wir dann die Versuchungsgeschichte unseres Herrn Jesus lesen, dann merken wir, dass auch Jesus auf denselben drei Straßen versucht wurde. War Jesus sündig? Hatte er Böses in sich? Johannes weiß zu berichten in Kapitel 3 dieses Briefes, in ihm ist keine Sünde. Jakobus sagt uns, wir werden von innen her versucht, vom Bösen in uns. Aber nicht Jesus. Aber er wurde versucht. Und das heißt also, dass er angesprochen werden konnte. Er hatte Hunger, wird uns berichtet. Und das ist eine Triebkraft und eine sehr mächtige Triebkraft. Er hatte ein Verlangen zu genießen, Brot zu essen. Aber nicht nur das. Er hatte ein Verlangen zu haben. Und dieses konnte angesprochen werden. Das war schon in Psalm 2 erwähnt, in der Verheißung. Dort sagt Gott zu seinem Sohn, bitte von mir, heische von mir, erfrage von mir, behaupte. Und ich werde dir die Enden der Erde, das heißt alles auf der Erde, dir als Herrschergebiet geben. Deshalb beten wir im Vater unser, deine Königsherrschaft komme, damit Jesus in dieser Welt herrsche. Jesus hatte dieses Verlangen, das ihm zu Recht inne war, über alles zu herrschen, alles zu besitzen. Er hatte ja alles aufgegeben, freiwillig. Er hat es auf die Seite gelegt, seine ganze Herrlichkeit, seinen ganzen Besitz. Und er wurde arm, und als er starb, hatte er nichts. Allerdings die Dornenkrone, die gehörte ihm. Und das Kreuz und die Nägel am Kreuz, die gehörten ihm schon. Aber alles andere hat er abgegeben. Er wurde arm, aber das heißt nicht, dass er kein Verlangen hatte, alles zu besitzen, weil es ihm gehörte. Gott hat ein Recht, besitzen zu wollen. Und Jesus ist Gott, auch am Kreuz. Das ist ein gesundes Verlangen Gottes. Auch ein gesundes Verlangen des Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist. Gott hat uns geschaffen mit einem Verlangen zu haben. Aber der Atheismus nimmt uns oder versagt uns dieses Verlangen und sagt, du darfst nichts haben. Und das ist Antichristentum. Es gehört zur biblischen Theologie, zur biblischen Gotteswissenschaft. Es gehört zur biblischen Lehre, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und etwas haben darf. Er darf Brot haben wollen, er darf eine Frau haben wollen, bitte vom Herrn. Oder wenn ein junger Mann eine Frau sucht, dann sagt Gott ihm, eine Tugendsame kommt vom Herrn. Die darf er haben wollen, für sich. Und niemand anders darf sie haben, aber er allein darf sie haben und sie darf ihn haben. Und sie gehören einander. Und dieses Verlangen zu haben, ist von Gott. Das ist berechtigt. Und auch eine Sphäre zu haben, eine Privatsphäre, wo niemand eindringt, die Bibel weiß von Scham zu berichten, wo niemand anders reinkommen darf. Hier ist die Tür zu, hier bin ich. So sind wir geschaffen. Das hat Gott so gemacht. Und wer da eindringt und diese Sphäre vergewaltigt, der muss von Gott bestraft werden. Wir haben ein Verlangen zu haben. Und Eva hatte dieses Verlangen zu haben. Aber sie konnte nicht warten auf die Versuchung hin. Und wir haben ein Verlangen zu sein, Stolz des Lebens, schreibt Johannes. So kann man es übersetzen. Wir haben eine Neigung, selbstbewusster zu sein, wenn das Portemonnaie etwas dicker ist. Wenn wir bestimmte Kleider tragen, ein bestimmtes Haus haben, ein bestimmtes Benehmen. Wir zeigen das in unserer Art. Ich bin etwas. Passen Sie einmal auf, wenn Sie auf die öffentliche Straße gehen, ins Dorf oder in die Stadt, wie die Menschen sich bewegen. Man kann an vielen kann man geradezu ablesen, ich bin etwas. Jeder von uns ist geschaffen mit einem Verlangen zu sein. Niemand von uns will sterben. Wir wollen sein, wir wollen leben, wir wollen da sein. Und nicht nur wollen wir am Leben sein, sondern wir wissen, dass wir etwas sind. Es schmerzt uns, wenn jemand uns klein macht. Das kommt daher, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind, der groß ist. Wir sind keine Tiere. Und deshalb tut es uns weh und deshalb hat es auch Jesus geschmerzt, als er so verachtet wurde. Aber er hat es hingenommen, das war ein Leiden für ihn. Aber es war ein Leiden. Er hatte ein berechtigtes Verlangen, als Sündloser etwas zu bedeuten. Wir sind so geschaffen. Wir kommen aus der Hand Gottes mit einem Verlangen zu genießen. Aber Gott will die Hand füllen mit der wir die Äpfel essen und die Frucht genießen und das, was uns Gott geschenkt, genießen. Das will Gott tun. Er will es geben, was wir zu genießen wünschen. Und wir haben ein Verlangen zu haben, einen Bereich zu haben, der uns privat gehört. Und das kommt von Gott. Und wir haben ein Verlangen zu sein und etwas zu bedeuten. Wir haben ein Bewusstsein, dass wir jemanden sind. Und deshalb kann die Bibel uns Freude bereiten, wenn sie sagt, wir sind Kinder Gottes. Natürlich haben wir Freude daran, weil wir ein angeborenes Verlangen haben zu sein. Und deshalb bedeutet uns das etwas. Wer dieses Verlangen nicht hätte, dem bedeutet das nichts, wenn jemand sagt, du bist ein Gotteskind. Und? Aber wenn wir dieses gesunde Verlangen haben, dann freuen wir uns darüber, dass Gott uns geadelt hat, wie Bruder Sauer sagte. Aber mit dem Sündenfall, als die Versuchung an den Menschen herankam und eine Offerte angeboten wurde, der Feind kam und sagte, ich werde eure Verlangen erfüllen, ich werde dir geben, was du genießen möchtest. Ich werde dir geben, was du haben möchtest. Ich werde dein Verlangen zu sein stillen. Zu Jesus sagt der Feind, stürze dich von der Zinne des Tempels und du wirst schon getragen werden. Und dann kannst du zeigen, wer du bist. Jesus hat abgewehrt. Jesus hat diese Versuchung, ist auf diese Offerte nicht eingegangen. Er hat Nein gesagt. Eva ging darauf ein. Adam ging darauf ein. Und seitdem sind diese drei Verlangen, die Gott in uns hineinlegte, verkrümmt. Verkrümmt und verstärkt, weil sie nie erfüllt werden, richtig. Wo ein Verlangen nicht erfüllt wird, da wird es stark. Wo der Hunger nicht gestillt wird, wird er stark. Aber wir neigen dazu, zur falschen Quelle zu gehen, Jeremia Kapitel 2. Ihr seid hingegangen zu Quellen, zu Brunnen, die nichts bieten, die bieten nicht das richtige Wasser. Und die sind zerbrochene Brunnen. Der Mensch hat eine Leere in sich. Und anstatt sie beim Evangelium zu füllen, diese Leere, geht er zum Alkohol oder zu Musik oder zu etwas anderem. Wir können diese Leere nicht mit dem Falschen füllen. Und so sind diese Triebe zu Lüsten geworden. Und sie sind böse geworden. Und das erwähnt der Apostel Johannes hier. Wir haben die Neigung, unsere Leere mit dem Falschen zu füllen. Und an dieser Stelle, auch als Christen, sind wir aufgerufen, Nein zu sagen. Und das bedeutet für uns ein Leiden. Aber es ist gut für uns, Nein zu sagen zu einem falschen Verlangen zu genießen, ist gesund. Nein zu sagen zu einem falschen Verlangen zu haben, ist gesund. Nein zu sagen zu einem falschen Verlangen zu sein, Hochmut. Nein zu sagen dazu ist gesund. Aber wir werden nie zufrieden werden an diesen drei Stellen, wenn nicht zuerst Jesus mit seiner Fülle diese drei Triebe füllt. Das ist die eigentliche Antwort. Aber haben wir das vernommen, wissen wir um diese Quelle, dann kann Johannes mit seinem Ruf kommen und wir können gehorsam sein, weil wir nicht angewiesen sind auf diese Fülle. Dann können wir Nein sagen und dann können wir Ja sagen zu diesem Wort, wissend, dass das um uns her Seiende vergänglich ist, Vers 17. Aber wer den Willen Gottes tut, wer auf ihn hört, auf ihn eingeht, sich von ihm beschenken lässt und ihm dient mit allem, das er ist und hat, der bleibt in Ewigkeit, der überlebt den Untergang dieser Welt und wird in der anderen Welt ewiglich bestehen. Das ist dieses Wort, das Johannes uns gibt. Eine Gefahr für die Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Wo diese Grenze überschritten wird, da bröckelt Gemeinde Jesu ab und es entstehen wieder Kinder der Welt. Und so schreibt Johannes weiter, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde, Zeichen der Zeit. Und welche Stunde ist es heute? Stunde, Tag, Zeiten, das sind verschiedene Ausdrücke, die das Neue Testament gebrauchen kann, um die Entwicklung der Weltgeschichte zu beschreiben. Nehmen wir eine Uhr, dann wird die Zeit aufgeteilt in Stunden. Und die Zeit zwischen Jesu erstem Kommen in die Welt und seinem zweiten Kommen in die Welt wird mit einer Stunde verglichen. Und dies ist die letzte Stunde an der Uhr der Weltgeschichte seit Schöpfung. Einige Stunden sind verflossen. Jesus kommt in die Welt, als die Zeit erfüllt ist. Er fährt wieder gen Himmel, nachdem seine Aufgabe hier erfüllt ist. Und Gemeinde Jesu, die Seinen, die er zu sich ruft, die leben nun in der Zeit dieser letzten Stunde. Die letzte Zeit ist die ganze Zeit zwischen diesen zwei Kommen Jesu. Und je näher wir in dieser letzten Zeit zum Ende hinkommen, je stärker zeigen sich die Zeichen dieser ganzen Zeit. Die Zeichen der letzten Zeit sind die Zeichen dieser ganzen Zeit. Seit Jesus gen Himmel gefahren ist, gibt es Zeichen der letzten Zeit, aber sie nehmen an Intensität zu. Und deshalb kann der Hebräerschreiber sagen, je mehr ihr seht, dass der Tag sich naht, aber wir wissen nie wann. Wir wissen nie, wie stark die Zeichen werden. Krieg entsteht und dann sagt man, ja, der Herr Jesus könnte kommen. Luther sagt, er weiß ja von den Türken zu berichten, die in jener Zeit die Gefahr waren. Ja, es kann nicht mehr lange dauern, da muss der Herr kommen. 400 Jahre, mehr als 400 Jahre. Und immer noch nicht ist der Herr gekommen. Und wir wissen von vielen Kriegen seitdem zu berichten. Die Geschichtsbücher sind voll davon. Blut und Tränen und Hunger. Das ist das Leben der Menschen. Wann Jesus kommt, wissen wir nicht. Aber wir sollten auf solche Worte achten. Und jede Generation von Christen darf sagen, jetzt ist letzte Stunde. Aber wir wissen nicht, wann diese Stunde zu Ende ist. Wir wissen aber, dass von Anfang an, seit die Gemeinde Jesu entstand, ist es letzte Stunde. Und in dieser Zeit gibt es nicht nur Neugeburt, gibt es nicht nur das, dass Menschen durch den Glauben zu Jesus finden, sondern es gibt auch das Abfallen von Jesus, das Abbröckeln. Und das gehört auch zu dieser Zeit, nicht nur Evangelisation, sondern Devangelisation. Die negative Entwicklung. Kinder, es ist die letzte Stunde. Wie ihr hörtet, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt viele zu Antichristusse geworden. Luther übersetzt Antichrist. Das ist, weil er Christus manchmal abkürzt mit dem Wort Christ. Wir gebrauchen dieses Wort Christ für die Anhänger von Christus und wir unterscheiden zwischen Christus und Christ. Antichrist ist ein Antichristus, nicht ein Antichrist. Das heißt, jemand, der gegen Christen ist. Er ist wohl gegen Christen, aber nicht deshalb heißt er so. Er ist gegen Christen, weil er gegen unseren Herrn ist und deshalb auch gegen alle seine Anhänger. Aber er heißt eigentlich ein Gegner des Christus. Er ist nicht ein falscher Christus. Das Wort wird nicht so gebraucht. Anti in Verbindung mit Wörtern, bedeutet entweder rechtmäßiger Stellvertreter, das heißt Vize, aber in diesem Sinne kann es nicht gebraucht werden, denn Jesus hat keinen Vize-Christus, auch nicht den Papst. Dann aber im Anti-Sinne, das heißt im gegnerischen Sinne, jemand, der gegen den Echten ist. Und in diesem Sinne wird es hier in dieser Form gebraucht. Ein falscher Christus wäre Pseudo-Christus, Pseudo-Christos, griechisch. Das ist der falsche Christus. Und den wird Israel annehmen eines Tages. Aber der Antichristus ist der, der sich für Gott, den Vater, ausgibt und gegen alles ist, das den Anschein und Geruch von Göttlichem hat. Er will der Oberste sein. Er hat seinen falschen Propheten. Und hinter beiden ist der Satan, der rote Drache, das Bild von Satan selbst. Das ist die Dreieinigkeit, die einmal kommt, und sie ist keine echte Dreieinigkeit. Aber sie ist ein Schein, ein Schatten von Wahren. Aber schon damals hat es Antichristusse gegeben. Der Antichristus, derjenige, der kommen soll, der kommt noch. Aber es sind schon viele, sagt Johannes, die in diesem Zeichen, weil Satan schon damals bestand und er gebiert diese Art des Gegnerischen gegen die Gemeinde Gottes, gegen die Schar der Christusanhänger. Und jetzt sagt er, es sind jetzt viele Antichristusse oder Gegner von Christus geworden, woran wir erkennen, dass es die letzte Stunde ist. Das gehört zu dieser Zeit. Von uns gingen sie aus, jedoch waren sie nicht von uns. Nie? Das sagt er nicht. Als sie hinausgingen, waren sie nicht von uns. Und deshalb gingen sie weg, sagt Johannes. Wunderbar. Wunderbar, liebe Geschwister, wenn Gemeinde so gesund ist, dass es natürlich ist, dass solche, die nicht echt sind, einfach ausgeschieden werden, nicht ausgeschlossen werden, ausgeschieden werden wegen der Dynamik und Gesundheit der Gemeinschaft miteinander. Das ist geistliche Natürlichkeit. Zur Zeit des Neuen Testamentes gibt es nicht den Ausschluss, den wir heute kennen. Da wird ausgeschieden vom Leben her, von der Gesundheit des Lebens her. Da entfernt man sich als Christ von anderen, die nicht dabei sind. Man will sich nicht beflecken. Das ist ein natürlicher Vorgang, so wie der Körper handelt. Nicht eine mechanische Organisation. Wir wollen uns dazu rufen lassen, gesunde Gemeinde zu sein, die an den Herrn hangt und die sich entfernt von allem, das ihm nicht anhangt. Sie gingen von uns aus, jedoch waren sie nicht von uns, denn wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Echten Kindern Gottes zieht es zu anderen echten Kindern Gottes. Wären sie bei uns geblieben, jedoch geschah es, damit offenbar gemacht würde, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr, und jetzt spricht der Apostel von der großen Kluft zwischen Falschen und Wahren. Die Kluft muss entstehen, wo Gesundheit ist, wo gesunde Gemeinde ist, wo gesunde Gottesfamilie ist, da entsteht diese Kluft zwischen dem Falschen und dem Wahren. Da zeigt es sich, wer gesalbt ist mit dem Heiligen Geist und wer einen anderen Geist hat. Ihr habt die Salbung und mit dieser Salbung wisst ihr alles. Was heißt alles? Hat eure Mutter schon einmal gefragt, ob ihr alles ausgegessen habt? Alles was? Was auf dem Teller war, nicht alles, was in der Küche war oder im Haus. Das Wort alles hat immer einen Rahmen in der Bibel. Und wenn wir ihm begegnen, diesem Wort alles, dann fragen wir alles von was? Johannes sagt nicht, ihr wisst alles, was es zu wissen gibt. Es müssen ungeheure Gelehrte gewesen sein, wenn das im absoluten Sinne gemeint wäre. dann hätte Johannes auch nicht diesen Brief schreiben müssen. Aber er schreibt ihn ja, weil sie nicht alles wissen, was es zu wissen gibt, aber sie wissen alles, was dazu gehört, zu Jesus zu gehören. Sie wissen, was dazu gehört, dass sie bei ihm bleiben und nicht abfallen von ihm. Ihr habt die Salbung und ihr wisst, was es heißt, Kind Gottes zu sein und Kind Gottes zu bleiben. Weißt du das? Weißt du, wie man bei Jesus bleibt? Hast du an Jesus alles? Das sind so Fragen, die Johannes uns vielleicht stellen möchte. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern weil ihr sie wisst, habe ich euch geschrieben. Und weil alle Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Die zwei sind zwei verschiedene Gebiete. Wer ist der Lügner, wenn nicht der Leugner, dass Jesus der Christus ist? Der Gesalbte, der Retter der Welt, Jesus. Ihn stellt er jetzt wieder in die Mitte. Er ist alles, was wir brauchen. Und wenn wir ihn kennen, wissen wir alles, was es zu wissen braucht. Was wir brauchen zu wissen, was wir wissen sollten vor Gott, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und eines Tages bei ihm zu sein. Ihr also, was ihr von Anfang hörtet, Vers 24, bleibe stets in euch. Was wir gehört haben, um gläubig zu werden, und was wir gehört haben, um bei Jesus zu bleiben, das möchte in uns bleiben, das Wort Gottes. Und wie schnell vergessen wir, was wir gelernt haben. Aber es muss repetiert werden, wiederholt. Und deshalb kommen wir Sonntag für Sonntag hier wieder hin. Und deshalb schlagen wir jeden Tag unsere Bibel auf, oder? Tun wir das? Damit das, was von Anfang gehört war, in uns bleibe. Das ist ein Aufruf, es bleibt nicht von selbst da. Aber Gott schenke es. Und wenn dieses Wort in uns bleibt, dann haben wir die Möglichkeit, in ihm zu bleiben, der es uns gegeben hat. Und dann bleibt die Gemeinschaft lebendig. Und dann bleiben wir bewahrt, auch in der Gemeinschaft miteinander. Schöne Worte sind es. Und wiederum wollen wir für sie danken und bitten, dass der Herr sie bewahrt. Und schenkt es der Herr, dann wollen wir heute Nachmittag Fortsetzung machen mit Kapitel 3, das eigentlich am Ende von Kapitel 2 beginnt.